Genau, die Kinder können in ihrer Betreuung. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort und ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst, dass dein Wort unser Herz berührt, dass wir gestärkt, ja, und erneuert werden in dir. Amen. Das singt sich so leicht. Freut euch, wenn die Not groß ist. Freut euch, wenn... Bitte? Nee. Also es singt sich auch nicht leicht. Aber das ist genau der Punkt. Das ist echt nicht leicht. Das sind Wahrheiten, die zutiefst ich arm zu sage, aber die nicht leicht sind. Die sind richtig, richtig schwierig. Wenn wir Bedrängnis haben, wenn Notmachendes, wenn Ungerechtes, wenn Verunsichertes, wenn, wir kennen die ganze lange Liste von negativen Dingen in unserem Leben, sich breit machen und dann rufen wir fröhlich auf, unfreudig. Der Herr ist dir nahe. Boah. Es ist schon wichtig. Es ist wichtig, dass ich in solchen Situationen, weil da bewährt es sich, ein wirkliches Glaubensfundament habe. Weil nur Gottes Geist in mir kann das bewirken. Es gibt keine Methode, es gibt kein Mittel, das ich menschlich zur Verfügung habe, um in solchen Situationen wirklich Freude zu erleben oder Freude zu produzieren oder Zuversicht zu haben oder wegzuschauen von meinem Problem und in mir eine Gewissheit zu fühlen, zu spüren, zu bekommen, die mir sagt, du bist nicht alleine, wenn alles gegen dich spricht. Es ist so wichtig, dass ich Halt finde, dass ich einen Ort habe, an dem ich geborgen bin, an dem ich aufgefangen bin, an dem ich sicher bin. In den Bedrohungen des Lebens. Paulus, der schreibt von solch einem Ort, der beschreibt uns das, ich finde, mit ganz fantastischen Worten im Römerbrief, im Römer 8. Speziell dieses Kapitel, das bewegt mich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr stark. Im Römerbrief lesen wir sehr viel über Lehre, sehr viel über tu dies, tu das. Aber der Römerbrief hat auch sehr viel Tröstendes. Und ich glaube, dass Paulus der Gemeinde in Rom und auch unserer Gemeinde hier in Emden und überall, wo Gemeinde ist, die Größe Gottes und die Größe seiner Gnade vor Augen führen will und uns die Weite seines Erbarmens aufzeigen will, damit wir in diesen Situationen, die das Leben manchmal für uns schreibt, wirklich bestehen können und bewahrt bleiben. Ich glaube, Paulus will, dass Jesu Nachfolger die ganze heilmachende Gegenwart Jesu in ihrem Leben erfahren können. Damit sie, wie gesagt, in den Herausforderungen, die das Leben stellt, bestehen und vor allem darin die Hilfe, die Treue und die Kraft unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus und die Güte und Gnade unseres Vaters im Himmel wirklich wahrhaftig erfahren. Meine Erfahrung zeigt mir, dass viele Menschen theoretisch alles von Jesus und seinem Evangelium wissen. Gerade in unseren Gemeinden. Wir haben das rauf und runter gehört. Wir kennen das. Wir kennen alle, ich würde sagen, alle, die heute Morgen hier sind, die wissen, was das Evangelium ist. Aber in den Krisenzeiten sind doch viele verunsichert. Und sie fühlen sich schnell von Gott verlassen. Woher kommt das? Obwohl wir es wissen. Es fühlt sich oft anders an. Und deshalb möchte ich in den nächsten Wochen anhand von Römer 8 uns wieder daran erinnern, was uns wirklich im Leben hält, unabhängig aller Situationen, in denen wir uns befinden. Ich wünsche mir, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist ganz neu Fuß in uns fasst. Und ich sage ganz bewusst, durch den Heiligen Geist. Nicht nur von unserem Verstand her, sondern dass da mehr passiert. Dass es wirklich, Paulus sagt es mal, dass es in unser Herz fällt. Und dass es die Glaubenszweifel ausräumt. Und ein heiliger Trost, eine heilige Gewissheit unseres Glaubens uns trägt und festhält. Die Gewissheit, nichts und niemand kann uns aus der Hand und Liebe Gottes reißen. Im Römerbrief finden wir eine ganz hohe Dichte an Verheißungen Gottes, die uns des Heils gewiss machen. Hören wir einmal auf die ersten vier Verse des Apostel Paulus in Römer 8. Ich lese uns das vor. Und ganz steil geht das los. Es gibt jetzt also keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben spendet, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz nicht möglich war, was es mit Hilfe des Fleisches nicht schaffte, das ist Wirklichkeit geworden. Gott hat seinen Sohn in Gestalt des von der Sünde beherrschten Fleisches gesandt als Sühnopfer und verurteilte damit die Sünde im Fleisch. So sollte der Rechtsanspruch des Gesetzes erfüllt werden unter uns, die wir unserem Weg nicht nach dem Fleisch gehen, sondern nach dem Geist. Also gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich schaue in viele Gesichter, die freigesprochen sind. Ihr seht oft nicht erlöst aus. Wir sind freigesprochen. Wisst ihr das, was das bedeutet? Ich bin freigesprochen von Gott. In der Theologie nennt man so etwas einen Jubelruf. Das ist der Jubelruf. Und ich sage das mal so ganz bewusst. Das ist der Jubelruf des neuen Lebens in Christus. Wir sind frei. Das muss man mal richtig laut sagen. Nichts mehr ist da von der Altheit unseres Lebens. Nichts ist mehr da vor unserem Versagen vor Gott. Nichts ist mehr da, was uns von Gott getrennt hat, wenn Christus Jesus unser Herr und Heiland ist. Wenn wir ihn angenommen haben. Nichts, das ist so, wie es hier heißt, nichts ist nichts. Nichts ist denen, die in Christus Jesus sind, noch zur Verurteilung. Das Urteil Gottes, das das Gesetz in voller Schärfe ansprach, ist an Jesus Christus vollstreckt und damit für mich aufgehoben, wenn Jesus Christus mein Herr und Heiland geworden ist. Und ich reite da jetzt ein bisschen darauf rum. Ist Jesus Christus dein Herr und Heiland? Das ist nämlich die Bedingung darin, die Voraussetzung. Das ist das, worauf sich alles bezieht, was ich den Rest des Gottesdienstes sagen werde, darauf bezieht sich auch der Friede, von dem ich rede. Darauf bezieht sich die Liebe Gottes, dass du Jesus ganz klar als deinen Herrn und Heiland annimmst. Dass du Jesus Christus erkennst, was er für dich getan hat. Dass du erkennst, dass dein eigenes Versagen eigentlich von Gott abgelehnt werden musste. Und Jesus hat es auf sich genommen. Am Kreuz von Golgatha, im Abendmahl feiern wir das nachher wieder. Und hat es weggebracht von Gott. Es ist nicht mehr da. Und es ist jetzt nichts mehr da, was dich in irgendeiner Form anklagen kann vor Gott. Wenn du Christus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast. Ja, wie macht man das? Im Gebet. Und ich glaube, es ist das schwerste Gebet, was man sprechen kann. Weil es nämlich voraussetzt, dass ich vor Gott resigniere. Dass ich nicht sage, okay Jesus, ich brauche dich, ich will dich, ich finde das schön, aber ich bringe dir jetzt das und das und das und guck und ich mache. Und Jesus sagt, nein, Nimm es an. Du musst nichts bringen. Du musst einfach zu Jesus kommen und sagen, ich kann es nicht. Ich habe vor Gott gesündigt. Ich bin schuldig. Ich kann diese Schuld auch nicht aus meinem Leben wegradieren. Weder durch Taten noch durch sonst was, sondern einzig und allein, ich kann sie dir geben, Jesus, und dir bekennen. Und wenn ich das getan habe, dann heißt es hier wortwörtlich, niemand kann mich mehr anklagen. Niemand. Und das Schlimme ist, Gottes Widersacher, der macht genau das. Der hält sich nämlich nicht an Römer 8. Der hält sich da kein bisschen dran. Sondern der wird dir sagen, was hast du schon gestern gemacht? Das war nicht gut. Er wird dich immer wieder anklagen. Er wird dir immer wieder zeigen, wo du falsch liegst, was du falsch machst in deinem Leben, wo du nicht genügst. Er wird immer wieder kommen und wird dir das vorhalten. Weil wir weiter sündigen, weil wir Fehler tun. Und er wird uns immer wieder damit angreifen wollen. Und das einzige Mittel, was wir zur Verfügung haben, ist, im Namen Jesu zu sagen, nein, Christus hat all meine Schuld, all mein Versagen ein für alle Mal ans Kreuz genommen. Es wirklich so platt zu tun, zu sagen, Satan, halt die Klappe. Du kannst mich nicht mehr anklagen. Ich glaube, dass ganz viele Christen das nicht verstanden haben. Ganz viele Christen sich das vielleicht auch nicht trauen, weil ihre Lebensrealität genau die ist, dass der Widersacher ihnen immer wieder deutlich macht, wie, ich hätte fast gesagt, wie scheiße sie sind. Weil der zeigt uns auf, wie dumm, wie schlecht, wie kraftlos, wie falsch wir sind. Und Gottes Gnade ist, dass er uns zeigt, wir sind geliebt, wir sind wertvoll, wir sind vor Gott geachtet als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Ich bin freigesprochen. Und dem Urteil entnommen, bin versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, Jesus Christus. So sagt es die Schrift. Es gibt keine Verurteilung mehr. Statt in der Verurteilung leben wir unter der Herrschaft Jesu aus seiner Vergebung. Auch in den Fällen, wo wir wieder Fehler tun. Auch da kommen wir wieder zu Jesus. Wir müssen nicht alles uns selbst rechtfertigen, sondern wir können das Christus bringen. Es gilt für uns nach wie vor. Wo uns die Sünde anfällt, im wahrsten Sinne des Wortes, trifft uns nicht mehr der Zorn Gottes. Den hat Jesus schon genommen. Vielmehr dürfen wir von der Fülle Jesu Christi Gnade um Gnade empfangen. Das wissen wir theoretisch. Nur wenn es an die Situation kommt und der Böse uns wirklich angreift, dann ist es manchmal ganz schön weit weg. Das zu begreifen, das ist unserem Verstand eigentlich nicht möglich. Weil wir immer wieder in dieses Denken zurückfallen, aber ich muss doch irgendwas tun, damit das aufgelöst wird. Du tust nichts, Christus tut. Und das geht in diese grauen Zellen kaum rein. Um das zu verstehen, brauche ich das Wirken des Heiligen Geistes, dass sich das durchsetzt gegen alle Anfechtungen meines Lebens, gegen alle Widrigkeiten meines Lebens, brauche ich, dass der Heilige Geist mir das vergewissert, immer wieder. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, diese Gewissheit zu bekommen. Und wir Baptisten sind eigentlich ganz bekannt dafür, dass wir von Heilsgewissheit reden. Das ist diese Gewissheit, das meint Heilsgewissheit, dass ich weiß, ich bin aus der Verurteilung rausgenommen, ich bin ein Kind Gottes, komme, was da wolle. Ich darf mir gewiss sein, wenn ich meine Augen zumache auf dieser Erde, mache ich sie meinem Vater im Himmel wieder auf. Ich bin gewiss. Wie kann man sowas sagen? Ja, sowas kann ich sagen, weil Gottes Geist es uns ins Herz legt. Der Verstand schafft das nicht zu begreifen. Gottes Geist gibt uns das. Wie kann man Wie kann es sein, dass unendlich viele Christen in ihren Gedanken zweifeln und immer wieder an den Punkt kommen, zu überlegen, wenn ich heute vor Gott stände, würde mein Leben vor Gott bestehen? Wenn jetzt Jesus hier wäre und sage, ich komme jetzt wieder und unser Leben hier auf Erden wäre vorbei, die Bibel beschreibt so Szenarien, dann denken wir, oh, wäre das jetzt gut, wenn das jetzt so wäre? Reicht das aus, was ich getan habe? Kann ich vor Gott bestehen? Viele haben Angst davor, dass Jesus wiederkommt, und keine Freude. So viele Gespräche, die ich schon führen konnte, musste, worum es genau darum ging. Habe ich genug gemacht, damit Gott mit mir zufrieden sein kann? Und sehr viele kommen leider zu dem Schluss, nein, es reicht nicht. Ich sag's dir auch, nein, es reicht nicht, was du getan hast. Was Christus getan hat, das reicht. Wir sprechen im Abendmahl immer, wenn wir die Abendmahlworte reden, wer würdig oder unwürdig ist. Und viele denken, ich mache mich würdig, weil ich alles richtig mache. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass die Würde von Gott kommt. Jesus hat mich würdig gemacht. Wenn es nur theoretisches Wissen ist, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind, dann wird es uns nicht halten, wird es uns nicht tragen. Es muss eine Gewissheit sein, die Gottes Geist in unser Herz legt. Es reicht nicht aus, nur theoretisch davon zu wissen. Es reicht nicht aus, Gottes Wort zwar zu kennen, aber es nicht im Herzen zu haben. Es reicht nicht aus, von Jesus zu wissen, das alles richtig zu finden und trotzdem alles so zu machen, als läge es an mir. Es hält im Letzten nicht. Der Heilige Geist muss uns diese Gewissheit schenken. Und es ist gut, dass er uns diese Gewissheit schenkt. Und dass das entkoppelt ist von meinem Tun und von meinem Leisten. Das ist Heilsgewissheit. Und dann lesen wir in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben spendet, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Nicht dein Handeln. Der Geist Gottes gibt Leben. Es wäre zu wenig, Gesetz nur als Gesetzmäßigkeit zu verstehen. Paulus beschreibt hier im Römerbrief eigentlich zwei Möglichkeiten, nämlich die Möglichkeiten, dem Gesetz zu begegnen. Nämlich einerseits den Versuch, das Gesetz aus eigener Kraft zu halten, den Versuch, den ganz viele unternehmen und der zurücklässt, ich habe es nicht geschafft. Und der letztlich uns zu Sünde und Tod führt, so beschreibt es die Heilige Schrift. Oder andererseits das Erfülltsein mit dem Geist Gottes, der das Gesetz in uns erfüllt, wie es in den Versen 4 bis 5 beschrieben wird im Römerbrief. Denn was dem Gesetz nicht möglich war, denn was dem Gesetz nicht möglich war, was es mit Hilfe des Fleisches nicht schaffte, das ist Wirklichkeit geworden. Gott hat seinen Sohn in Gestalt von der Sünde beherrschten Fleisches gesandt als Sühnopfer und verurteilte damit die Sünde im Fleisch. So sollte der Rechtsanspruch des Gesetzes erfüllt werden unter uns, die wir unseren Weg nicht nach dem Fleisch gehen, sondern nach dem Geist. Mit Fleisch bezeichnet das Neue Testament zusammenfassend alles Menschliche, das sich gegen Gott richtet. Ganz gleich, ob es in den Ungläubigen oder um das sich gegen Gott stellende im einzelnen Christen handelt. Und der Versuch, das Gesetz aus eigener Kraft zu erfüllen, wer es glaubt oder nicht, stellt sich gegen Gott. Du machst damit, dass du gesetzlich versuchst zu leben, das kaputt, was Gott dir gegeben hat. Das ist kein Kavaliersdelikt. Was ist dem Gesetz unmöglich? Dass das Gesetz die einzelnen Handlungen des Christen ändern kann. Das macht es. Das ist unmöglich für das Gesetz, dass du anders handelst. Du kannst das Gesetz noch so toll finden. Du handelst nicht anders. Du handelst erst anders, wenn Gottes Geist in dir ist. Dem Gesetz ist es unmöglich, uns die Kraft zu geben, es auch zu halten. Das war das Dilemma, warum Jesus kommen musste. Die Kenntnis des Gesetzes, so wichtig ich die finde und so wichtig sie ist, denn damit entdecke ich, was Gott liebt und was nicht. Das verhilft den Menschen aber nicht dazu, dieses Gesetz auch zu halten. Und jeder, der es versucht, wird es erfahren. Du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Selbst die 10 Gebote zu halten, schaffst du nicht aus dir heraus. Das Gesetz sicherlich ist gut, aber es konnte seine eigene Erfüllung nicht sicherstellen. Und darum ist Jesus gekommen. Wie verändert Gott also das Leben des Christen und ermöglicht ein Leben, das vor ihm Bestand hat? Das auf die Frage antworten kann, wenn Christus wiederkommt und unser Leben hier beendet wäre. Oder wir durch Krankheit aus dieser Welt scheiden müssen oder durch Verkehrsunfall oder was auch immer. Oder friedlich in unserem Bett einschlafen. Was hat Bestand? Nicht das Gesetz. Sondern Bestand hat, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit, das klingt zu kompliziert, die Rechtsordnung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Und das geschieht, kurz gesagt, wenn der Geist Gottes in uns kommt. Wenn Jesus Christus mein Herr und Heiland ist, dann wird dieses Gesetz in mir erfüllt durch Christus. Und das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Kurzum, aus eigener Kraft das Gesetz versuchen zu erfüllen, ist A, nicht möglich. Jeder, der es versucht, wird es erleben. Und viele ringen trotzdem darum, immer wieder nach dem Gesetz zu erleben. Es ist Eulen nach Athen tragen. Es funktioniert nicht. B, das ist noch viel schlimmer, es ist gegen Gott. Es ist gegen das Heilswirken Gottes, das er dir in Christus anbietet. Du lehnst damit Christus ab. Das willst du nicht. Aber das, was dabei passiert. Es ist letztlich gelebter Unglaube. Und C, es ist sinnlos und geistlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Geist zieht sich in uns zurück. Er hat keinen Raum und Gewissheit ist keine da. Was also ist zu tun, damit ich ein für alle Mal erkennen und mir darin gewiss bin, in Christus nicht mehr verurteilt zu werden? Ich glaube, es ist gar nicht schwer. Ich glaube, es geht darum, dass wir Christus klar und deutlich in meinem Leben als Herrn und Heiland aufnehmen. Und darin auch klar leben. Der Begriff der Bekehrung wird hier immer wieder ganz wichtig, dass ich umkehre von einem Leben ohne Christus, ohne Gott, hin zu einem Leben mit Christus. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Christus irgendwas beweisen muss, sondern es geht nur darum, dass ich Christus in mein Leben hineinlasse, dass ich ihn meine Schuld versöhnen lasse. Der Heilige Geist, der dann durch Christus in mein Leben kommt, der vermittelt mir diese Gewissheit. Der lässt mich in den Krisensituationen des Lebens nicht alleine. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Christus mein Herr ist, dass Christus in meinem Leben mir meine Schuld vergeben hat, dass ich vor Gott stehen kann und sagen kann, ist alles gut. Das ist nicht abhängig von dem, was ich tue, sondern ist abhängig von dem, was ich glaube. dass ich dem Heiligen Geist zustehe, Raum in mir zu haben. Der Heilige Geist in uns wirken lassen. Es bedeutet auch, dass ich nicht in Sünde festhalte. Wenn ich in Sünde festhalte als Kind Gottes, dann hat der Heilige Geist keinen Raum mehr. Ich gehe dadurch nicht verloren. Ich gehe aber aus dem Segen Gottes raus. Diese Gewissheit wird verlustig sein. Deshalb muss ich manchmal anhalten in meinem Leben und sagen, Michael, das läuft nicht so doll da, was du da gerade abziehst. Dann muss ich umkehren. Und auch da gilt die Gnade Gottes wieder. Ich muss nichts leisten, sondern ich darf zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich hab's verrissen. Ich hab's nicht geschafft. Ich habe gesündigt vor dir und vor Menschen. Ich vergleiche das immer. Manche Menschen wissen, dass sie krank sind, aber sie gehen nicht zum Arzt. Sie gehen nicht zum Arzt, weil sie Angst haben, was könnte da rauskommen. Vielleicht sagt der Arzt dann, hör auf zu rauchen. Stell dein Leben um. Das könnte passieren, dass ein Arzt dir sowas sagt. Deshalb geht man besser nicht hin und guckt irgendwie, bis es nicht mehr anders geht. Und so gehen wir manchmal mit Gott um, Kinder Gottes. Sie wissen, dass in ihrem Leben was nicht falsch läuft, aber sie gehen damit nicht zu Jesus, sondern erstmal abwarten. Könnte ja sein, dass er mich irgendwie in Frage stellt. Ja, das kann passieren. Aber es geht darum, wirklich in diese Gewissheit zu kommen, dass alles gut ist vor Gott. Es geht darum, Christus klar und deutlich in meinem Leben als Herrn und Heiland aufzunehmen und darin auch klar zu leben. Es geht darum, dass der Heilige Geist Raum in uns hat. Es geht darum, nicht an Dingen festzuhalten, die uns nicht gut tun. Und es geht darum, letztendlich auch nicht zu verurteilen. Weil das ist die größte Krankheit der Christen, dass sie andere verurteilen und dadurch ihre eigene Gewissheit verlieren, weil wir uns darüber rechtfertigen wollen. Jesus spricht da sehr deutlich drüber, gibt ein schönes Beispiel von einem Knecht, der ganz viel Schulden hat und die von seinem Herrn erlassen bekommt. Und sofort, als er seinen ihm Untergebenen getroffen hatte, hat er ihm gleich gesagt, und du musst Sachen. Und Jesus hat es gar nicht gut gefunden und hat gesagt, du verlierst die Sicherheit hier alles. Damit machen wir ganz viel kaputt. Ich glaube, damit wir wirklich diese Freiheit aus der Nacht der Vergebung, aus der Nacht der Verurteilung erleben, ist es wichtig, dass wir Jesus wirklich klar und deutlich in unserem Leben als Herrn und Heiland aufnehmen, dass Gottes Geist in uns Raum hat, dass wir aufhören, an Sünden festzuhalten und dass wir aufhören, andere zu verurteilen, dass wir diese Heilsgewissheit in uns kultivieren. Und ich möchte hier an dem Punkt schließen, wir werden gleich Abendmahl miteinander feiern. Und ich glaube, das Abendmahl ist so eine ganz, ganz wichtige, ein wichtiges Geschenk Jesu, das uns immer noch mal deutlich macht, dass uns vergeben ist, dass wir in dieser Gewissheit leben. Und dass wir wissen dürfen, wir müssen nicht alles auf die Reihe kriegen. Wir müssen uns nicht selber vergeben, sondern Christus hat uns vergeben. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern miteinander, dass wir das nochmal wahrnehmen. Christus hat dir vergeben. Leb einfach da drin. Und ich glaube, wenn wir das neu begreifen lernen, dann werden auch die Schwierigkeiten in unserem Leben anders aussehen. Dann wird es tatsächlich so sein, wie wir in dem Chorlied eben gehört haben, dass auch in den Herausforderungen des Lebens diese Freude Gottes, die nicht aus mir kommt, die der Heilige Geist in mir schenkt, die Gewissheit, dass auch in schweren Zeiten Gott da sein wird in Christus, das wird sich ausbreiten. Da glaube ich zutiefst dran. Es gibt jetzt also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Du bist frei. Das ist die Voraussetzung zur Freude und zum Segen. Du bist frei Ich darf dir zusprechen, auch wenn du innerlich vielleicht gerade denkst, ich habe das nicht geschafft. Du bist in Jesus Christus frei. Amen.